Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Investieren für Kinder. Aus einem gegebenen Anlass. Wir haben ja direkt eine Reihe draus gemacht. Wer die andere Podcast-Folge gehört hat, ich bin nicht alleine heute, sondern habe wieder einen Gast dabei. Und zwar ist das Jessie aus unserem Team.
Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, welcome im Femens Podcast. Und Jessie ist aktuell schwanger und erwartet im Oktober ein Kind. Und ihr erstes Kind. Das ist natürlich eine ganz aufregende Zeit. Und wir machen uns natürlich viele Gedanken zum Thema Finanzen hier in dem Kontext. Und deshalb eben die erste Podcast-Folge, schaut euch die gerne mal an. Die Checkliste vor der Geburt packe ich hier auch nochmal in das Video rein. Könnt ihr euch gerne mal angucken, was gibt's zu tun. Und heute wollen wir speziell drüber sprechen, macht es Sinn für Kinder zu investieren? Welche Möglichkeiten habe ich für Kinder zu investieren? Und ich möchte in dem Zuge auch nochmal mit euch über das Thema Junior Depot sprechen. Vor- und Nachteile von so einem Junior Depot, aber auch über diese ganzen Kinderversicherungspolicen sprechen, die im Internet, insbesondere über Instagram Werbeanzeigen, stark beworben werden, was da so die Vor- und Nachteile sind, was ich davon halte. Dann habt ihr hier, würde ich sagen, einen tollen Rundumschlag und könnt für euch entscheiden, was ihr machen möchtet fürs Kind, wann ihr damit starten möchtet und welche Möglichkeiten ihr habt. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch. Jessie, vielleicht an dich mal zum Start direkt die Frage, warum machst du dir überhaupt Gedanken, ob du für dein Kind investieren sollst? Was sind so eure oder deine Hintergründe?
Zum einen sind wir ja dazu verpflichtet, als Eltern für das Kind aufzukommen, auch also später, wenn sie in dem Fall jetzt mal studieren möchte oder eine Ausbildung macht etc. Das muss man also weitläufig planen. Und zum anderen natürlich, weil ich weiß, wie wichtig das ist und dass Zeit der größte Hebel ist und dass man lieber mit geringeren Beiträgen startet, aber eben dann durch den Zinseszinseffekt einiges zusammenkommen kann. Das sind sehr viele Motivationen, die ich habe, für das Kind zu sparen. Und ich glaube, dass wir das auch gut hinbekommen werden. Wir machen das auch aktuell für unsere Nichte.
Mhm, cool.
Und ich finde, sowas ist echt eine tolle Möglichkeit und dann eben nicht immer so Kindergeburtstagsgeschenke zu kaufen, so das neueste Spielzeug.
Ich glaube, 20. Toni-Box.
Ja, ich glaube, da bekommt man einfach so viel, dann ist es doch schön, wenn man so ein bisschen an die Zukunft denkt und eben davor sorgt.
Und deshalb wollen wir uns das Thema heute gemeinsam anschauen. Und auch hier haben wir natürlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr am besten vorgeht. Und der erste wichtige Punkt, wo ihr euch Gedanken machen solltet, bevor ihr überhaupt ins Investieren kommt, ist das Thema, welche Ziele habe ich? Also wichtig, wenn man auch für sich selber investiert, aber natürlich auch wichtig fürs Kind, denn es gibt Unterschiede. Wenn ihr sagt irgendwie, ich habe ein Ziel von meinem Kind, was ich in 3-4 Jahren erreichen möchte und dafür möchte ich Geld ansparen, also zum Beispiel, ich möchte es direkt auf eine Privatschule oder Privatkita oder was weiß ich was bringen, das ist irgendwie mir besonders wichtig und dafür möchte ich Geld ansparen, weil ich es aktuell noch nicht habe, oder Ziele, die halt ein bisschen langfristiger sind, wie jetzt zum Beispiel Führerschein, wäre, glaube ich, was Langfristiges.
Wird auch immer teurer.
Ja, wird auch immer teurer, genau. Weil das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich ein Ziel habe, was sehr kurzfristig ist, dann macht es weniger Sinn, in Aktien, ETFs Geld anzulegen, weil das einfach sehr stark schwankt. Ja, also ich weiß dann halt nicht, was ich rausbekomme. Es kann gut laufen in den 3 Jahren, es kann aber auch schlecht laufen und ich brauche es gerade in der Corona-Krise oder so, der zweiten Corona-Krise. Deshalb so wichtig, diese Ziele erstmal zu definieren. Zum einen eben, um herauszufinden, kann ich dann in ETFs, Aktien-ETFs investieren oder muss ich mir vielleicht andere Formen von ETFs oder andere Formen von Anlagen anschauen, je nachdem, wie quasi mein Ziel gepoolt ist. Und einfach auch aus dem Aspekt heraus, wenn ihr das machen möchtet, um mal zu rechnen vielleicht auch. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ein Führerschein kostet mit der Inflation in 18 Jahren, weiß ich nicht, jetzt aktuell kostet es um die 2.000 Euro, habe ich gesehen. Zwischen 2.000 und 3.000 Euro liegen aktuell die Kosten.
Ich glaube sogar eher mehr tendenziell. Ja. Ich habe damals so 1,8 für meinen Führerschein bezahlt.
Echt?
Und das ist schon
viel.
Ja, aus den Stunden. Nee, das ist, ich dachte, es ist nicht so viel, aber es ist schon lange her.
Ja, ne? Das ist schon lange her, genau. Also ich glaube, ja, wenn man da sich dann eine Hausnummer irgendwie festlegt, zum Beispiel sagt 5.000 Euro oder so für den Führerschein, dann könnt ihr heute auch schon ausrechnen, je nachdem, in was ihr investiert, mit durchschnittlichen Renditen, wie viel ihr monatlich dafür investieren müsstet, dass dieses Ziel dann auch erreicht ist. Das ist eben auch nochmal eine Möglichkeit, warum Ziele so gut und wichtig sind, dass man die vorab definiert, für was man das Ganze machen möchte. Und ich weiß nicht, du hast ja jetzt so ein paar Sachen genannt, aber gibt es für euch auch irgendwas, wo du sagst, mittelfristig könnte man das Geld brauchen und du überlegst, welche Anlagen da Sinn machen? Oder?
Also bei uns ist vor allem das Thema langfristig. Mhm. Da denken wir an eben Ausbildung, Führerschein, Studium, Auslandssemester oder sowas wie Auslandsjahr, Work and Travel, da weiß man ja auch nicht, was kommt. Ja. Kann ja alles so, ich glaube, so ab 16 schon starten. Ja. Und mittelfristig, wir wollen so eine Mischung machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ganze Geld, was wir so übrig haben, würden wir investieren, sondern auch so für kurz- bis mittelfristige Ziele, die mir vielleicht jetzt noch gar nicht so bewusst sind. Ja. Aber ich weiß ja nicht, was für ein Hobby das Kind hat. Ja. Und je nachdem kann das ja auch schon ganz schön, ein Instrument kostet auch, je nachdem welches viel, von den ganzen Sportvereine, Sportausstattung, je nachdem was. Voll. Deshalb machen wir da so eine Mischung.
Mhm. Ja, macht Sinn. Also ich kann euch sagen, so, wir sprechen ja auf dem Kanal viel über ETFs. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, je nachdem, was für ein Ziel man hat, verschiedenste ETFs zu wählen. Wenn ihr jetzt langfristige Ziele habt, wären zum Beispiel Aktien-ETFs super dafür geeignet. Das heißt, ihr investiert zu 100% in Aktien, in einen breit gestreuten Korb, idealerweise aus vielen verschiedenen Ländern, vielen verschiedenen Branchen. Und wenn ihr kurzfristigere Ziele habt, zum Beispiel sagt, ich habe in 2 bis 3 Jahren was, möchte aber natürlich trotzdem nicht das einfach auf dem Konto liegen lassen, sondern effizient auch sparen für mein Kind, ein bisschen Rendite irgendwie mitnehmen, wäre zum Beispiel die Möglichkeit, ein Tagesgeldkonto als ETF, ein Geldmarkt-ETF, der ähnlich funktioniert wie ein Tagesgeldkonto, ein bisschen mehr Schwankungen hat, aber eben das Tagesgeldkonto in dem Sinne abbildet. Und wenn ihr noch mal ein bisschen mehr Zeit habt, dann kommen zum Beispiel auch Anleihen-ETFs in Frage. Es gibt Anleihen-ETFs, die nie ablaufen. Dann gibt es Anleihen-ETFs, die ablaufen, wie iBonds und Co. All das sind Möglichkeiten. Also es gibt tolle Anlageprodukte im ETF-Bereich, die man für alle Ziele nutzen kann. Wissen viele nicht, weil viele denken immer, ETFs sind nur langfristig geeignet. Es gibt nur Aktien-ETFs, aber sind tatsächlich sehr vielfältig. Das ist jetzt, es würde die Podcast-Folge sprengen, wenn wir jetzt über einzelne ETF-Themen sprechen. Dafür ist unser Online-Kurs da. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Im September geht es wieder los. Da lernt man für sich selber zu investieren, aber auch fürs Kind dann natürlich, wenn man das machen möchte und auch für verschiedenste Ziele zu investieren, die man hat. Ja, Altersvorsorge kann ein Ziel sein. Langfristige Ziele wie Führerschein etc. bei den Kindern. Aber vielleicht hat man auch mittelfristige Ziele und da hilft einfach ja dieser Kurs, dass man das Schritt für Schritt in die Auswahl kommt, in die Zusammensetzung von so einem Portfolio. Aber das sind auf jeden Fall eure Möglichkeiten, die ihr euch dann anschauen könnt, wenn ihr als erstes eure Ziele definiert habt. Als zweiter Punkt, wenn man dann weitermachen möchte mit dem Thema, ist dann natürlich wichtig, möchte ich ein Junior Depot oder möchte ich kein Junior Depot? Mache ich das über mein eigenes Depot? Vielleicht können wir da mal ansetzen, dass wir die Vor- und Nachteile gemeinsam durchgehen. Aber für diejenigen, die zuhören und sagen, ich habe gar keine Ahnung, was reden die denn da? Was ist ein Depot jetzt? Was soll ich damit? Ein Depot könnt ihr euch vorstellen wie so ein digitaler Geldbeutel, wo ihr diese Wertpapiere, wie zum Beispiel ein Aktien-ETF, reinkaufen könnt und die verwahren könnt. Ihr könnt euch vorstellen, früher hat man das einfach wirklich als Papier bekommen, so ein Wertpapier, und hat es dann im Ordner abgeheftet. Und heutzutage geht es halt super über das Depot. Da liegen die Wertpapiere ab für euch und ihr könnt jeden Tag sehen, was der aktuelle Stand ist und müsst irgendwie nicht Börsenpapiere lesen und Co. Also sehr gut. So könnt ihr euch das vorstellen. Und es gibt jetzt die Möglichkeit für Kinder auch ein eigenes Depot zu eröffnen. Das heißt, wenn euer Kind auf der Welt ist, ist ja natürlich auch eine eigene Person, kann sie auch ein Depot eröffnen. Natürlich nur, wenn beide Elternteile zustimmen oder Erziehungsberechtigte zustimmen. Und das hat gewisse Vor- und Nachteile, die man für sich einmal durchspielen sollte, ob man so ein Junior-Depot machen möchte oder nicht. Und ihr habt bestimmt auch schon drüber nachgedacht.
Ist auch sehr wichtig, sich über die Vor- und Nachteile bewusst zu werden, dass man da auch einfach weiß, wofür man sich entscheidet. Spoiler, wir nehmen das Junior Depot.
Okay, ja, cool. Welche Vorteile siehst du dann im Junior Depot?
Also zum einen gibt es da Steuerfreibeträge. Mhm. Das Kind hat auch Steuerfreibeträge. Die kann man dann nutzen. Und eben wenn wir das über unser eigenes Depot machen würden, würden ja unsere Steuerfreibeträge darauf
gehen. Genau, die 1.000 Euro im Jahr. Mhm.
Könnten wir das gar nicht nutzen. Zum anderen, das Depot läuft auf den Namen des Kindes. Das finde ich auch ein Vorteil. Damit kommt gleich auch ein Nachteil, aber zuerst mal zum Vorteil. Wenn irgendwie was sein sollte mit die Beziehung geht in die Brüche, man geht im Schlechten auseinander und das Geld liegt auf dem Depot des Partners und man weiß nicht, was passiert dann damit. Natürlich hofft man inständig, aber wir haben jetzt auch in der Community schon öfter gehört, dass die Elternteile dann an das Geld drangegangen sind, was eigentlich dafür gedacht war. Und sowas passiert halt nicht, wenn es
auf den Namen des Kindes läuft. Genau. Ja, tatsächlich hatten wir solche Geschichten, viele Zuschriften auch von euch bekommen draußen, dass es tatsächlich solche Fälle gab, leider, wo im Trennungsfall Vater oder Mutter einfach mit dem Geld quasi was anderes gemacht hat, was eigentlich fürs Kind vorgesehen war, wo beide auch drin gespart haben fürs Kind. Also nicht so toll, beim Junior Depot ist das nicht möglich. Da müssen die Erziehungsberechtigten unterschreiben, wenn irgendwas übertragen wird oder aufgelöst wird, solange das Kind unter 18 Jahre ist.
Und das ist für mich ein Vorteil. Aber damit geht ja gleich ein Nachteil so einher, weil es läuft auf den Namen des Kindes. Das heißt, man ist nur sozusagen Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte und verwaltet das Geld nur. Also ganz wichtig, man verwaltet es nur. Man gibt es jetzt nicht, wenn ich jetzt in 5 Jahren denke, oh, ich hätte irgendwie Lust auf ein neues Auto. Ich nehme mal das ganze Geld und kaufe mir das Auto. Oder weil eben das alte Auto kaputt gegangen ist. Das ist kein Notgroschen für einen selbst, sondern es ist wirklich fürs Kind bestimmt. Aber mit 18 geht es halt aufs Kind über. Das muss einem bewusst sein. Das heißt, wenn das Kind beschließt mit 18, hey, ich will mir ein cooles Auto kaufen und dann fährt es ein besseres als man selbst. Und man hat so lange drauf gespart und dachte, irgendwas Sinnvolles wird damit gemacht, in die Ausbildung investiert, in vielleicht ein Auslandssemester und dann plötzlich fährt das Kind teures Auto.
Das ist die Gefahr, genau. Ich glaube, da kann man entgegenwirken mit finanzieller Bildung, aber man kann es natürlich nicht wissen. Das ist natürlich ein Nachteil, den manche auch sehen. Wenn das Kind 18 ist, geht es wirklich direkt aufs Kind über und man hat selber als Vorgesetzter eigentlich nichts mehr zu sagen, weil das Kind volljährig ist und das selber nutzen kann, das Geld. Genau, vielleicht noch ein Vorteil, bevor wir nochmal explizit über die Nachteile sprechen. Du hast das Thema Steuern gesagt. Genau, das Kind hat einen eigenen Steuerfreibetrag, die 1.000 Euro auf jeden Fall, die man dann nutzen kann nochmal zusätzlich. Darüber hinaus haben Kinder nochmal einen weiteren Steuerhebel und zwar ist es so, dass man nicht mit Kapitalerträgen veranlagt wird, wenn man generell in Deutschland unter der Nichtveranlagungsgrenze liegt. Das ist aktuell bei ungefähr 10.000 um den Dreh, verändert sich jedes Jahr. Also guck da gerne mal nach, weil wir wollen die Podcast-Folge ja jetzt für die Ewigkeit produzieren. Guck da gerne mal nach, verschiebt sich jedes Jahr. Aber in der Regel, insbesondere sehr, sehr junge Kinder, arbeiten ja noch nicht, haben noch keine Einnahmen. Das heißt, in der Regel, kann es sein, dass diese Kapitalerträge sehr, sehr lange steuerfrei bleiben und man da einen hohen Zinseszinseffekt auch nochmal hat, weil man diese Nichtveranlagungsgrenze nutzen kann. Was müsst ihr dafür tun? Dafür müsst ihr einfach nur beim Finanzamt online, kann man einen Bescheid runterladen, den kann man einmal ausfüllen, die NV-Bescheinigung einreichen und dann muss man die alle 3 Jahre erneuern einfach, aber sie ist dann 3 Jahre gültig und der Depotanbieter berechnet gar keine Steuer, auch wenn der Kapitalertrag über 1.000 Euro ist. Also ein ganz netter Vorteil auf jeden Fall, genau.
Ja, vielleicht noch als Vorteil, was mir einfällt. Also wir besparen ja auch für unsere Nichte einen Sparplan, eben auf ihrem Junior Depot. Und ich finde, das ist auch immer ganz gut, wenn man es dann, es gibt ja manche Großeltern, Freunde, Onkel, Tante, die auch was dann machen wollen oder dazugeben wollen. Und da ist dann auch so, es läuft auf den Namen des Kindes.
Stimmt.
Und man schenkt es auch direkt dem Kind und sagt dann halt nicht, okay, Wir schenken es ja quasi den Eltern. Wir wissen nicht, was damit gemacht wird. Und ja, so finde ich, es ist auch ein schöner Gedanke, dass man das direkt dem Kind schenkt.
Dann hat das Ganze aber natürlich auch ein paar Nachteile, über die man nachdenken sollte. Jessie hat ein Jahr genannt. Also mit 18 geht es wirklich aufs Kind über. Das heißt, ihr solltet irgendwie das Gespräch mit dem Kind suchen. Wenn ihr wirklich denkt so, das ist mir zu heikel, dann gibt es die Möglichkeit, das übers eigene Depot zu machen. Wieder mit dem Nachteil, dass es dann einem selber eigentlich gehört auf dem Papier. Ja, kann auch wieder Vor- und Nachteile haben. Aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema für viele Eltern, wo sie sich Gedanken machen, ob denn ein Kind mit 18 schon so finanziell mündig sein kann, was Vernünftiges damit macht, ob es dich nicht beeinflussen lässt. Ja, mit 18 ist man vielleicht auch noch in so einem Teenager-Alter, wo man die Eltern auch nicht so toll findet. Darüber muss man sich Gedanken machen, ja.
Ja, also wir haben es für uns so beschlossen, weil wir auch gedacht haben, ja, das ist ein Risiko und vielleicht macht sie was mit dem Geld, was wir vielleicht nicht so machen würden oder wir nicht unbedingt gut finden. Es ist ein Risiko, das da ist, aber auf der anderen Seite, falls sie einen Teil davon ausgeben sollte für etwas, was wir so nicht vorgesehen haben, es ist ihr Geld und sie lernt dann hoffentlich draus.
Ja, hoffentlich.
Also, wir gehen natürlich davon aus, dass wir mit finanzieller Bildung ein bisschen in die richtige Richtung lenken können und auch zeigen können, dass wenn sie es mit 18 nicht unbedingt braucht, da kann sie das ja auch liegen lassen.
Ja.
Und was dann an Zinseszinseffekt noch dazu kommt, das vielleicht dann auch zeigt, okay, hey, ich brauche nur einen Teil davon für eben Sache XY und den anderen Teil lasse ich weiterlaufen und später bespare ich das auch selbst weiter. Deshalb, ich sehe da eher nochmal eine Bekräftigung, dass man da mit finanzielle Bildung betreiben kann. Man soll seinen Kindern ja auch was zutrauen.
Genau, worauf ihr auch noch aufpassen müsst, was ein Nachteil eben sein kann, ist Thema BAföG. Natürlich wissen wir nicht, wie sich das in der Zukunft verändert, bis euer Kind vielleicht BAföG braucht für die Ausbildung, fürs Studium etc. Aber das ist natürlich Vermögen, was dann dem Kind gehört und das wird angerechnet. In welcher Form, in welcher Höhe auch immer, ist dann herauszufinden. Jetzt aktuell gibt es natürlich auch schon Grenzen, aber ich finde es jetzt irgendwie unsinnhaftig, schon darüber zu sprechen, wie hoch diese Grenze ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Grenze. Einziges ist, wenn sie es halt ausgibt oder einen Teil ausgibt, bevor quasi BAföG beantragt wird, dann kann es sein, dass es trotzdem durchgeht. Vielleicht gibt es auch irgendwann elternunabhängiges BAföG oder selber unabhängiges BAföG. Man hat das Thema immer, auch wenn natürlich das Einkommen der Eltern zu hoch ist oder auch das Vermögen der Eltern zu hoch ist, hat man es dann wieder auf der anderen Seite. Wichtig ist, dass ihr das auf jeden Fall im Hinterkopf habt. Und was auch noch wichtig ist, das Kind kann selber krankenversicherungspflichtig werden, wenn die Dividenden, die man daraus bekommt, also die Gewinnausschüttungen aus diesem Depot, einen gewissen Betrag überschreiten. Aktuell liegt dieser Betrag, ich glaube, nagelt mich nicht fest darauf, bei ungefähr 540 Euro, also über der Minijob-Grenze. 520 Euro sind es jetzt aktuell. Wenn das der Fall sein sollte, dann muss das Kind sich selber krankenversichern. Aber ich sag mal, es ist sehr unwahrscheinlich, da muss man schon sehr, sehr viel im Depot angespart haben, dass man Dividendenausschüttungen regelmäßige hat, wirklich monatlich, die über 520 Euro im Monat wirklich ausschütten, was man dann als Geld auch auf dem Konto hat. Meistens sind es ja thesaurierende Gewinne, die man da drin lässt. Genau, das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was ihr da zu beachten habt.
Genau, auch bei uns, so wie du gesagt hast, man sollte sich nicht jetzt schon festlegen, ob das Kind BAföG bekommen wird und deshalb allein die Entscheidung fällen, weil eben wir beide haben ja BAföG bekommen, bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber hätten meine Eltern das Geld gehabt, dann hätte ich sowieso kein BAföG bekommen, dann hätten sie es mir finanzieren müssen und so habe ich dann eben den Teil schon gespart und sie könnte es dann fürs Studium verwenden.
Ja.
Also deshalb, BAföG ist jetzt nicht das Totschlagargument, finde ich, warum man das machen sollte, weil das kann sich ja auch ändern.
Ja,
es ist eine lange Zeit hin.
Genau, also macht euch auf jeden Fall Gedanken über Vor- und Nachteile. Für Jessie überwiegen in dem Fall die Vorteile von so einem Junior-Depot. Ich finde es auch sehr sinnhaftig. Für mich überwiegen auch die Vorteile. Ich habe jetzt selber noch keine Kinder, aber wenn, dann würde ich es auch tatsächlich zum Junior Depot auf jeden Fall tendieren, eben aufgrund dieser steuerlichen Gegebenheiten. Was natürlich wichtig ist, ihr dürft es nicht missbrauchen. Also wenn ihr jetzt Zugang habt auf das Depot vom Kind, ja, dass ihr immer wieder Geld wegüberweist. Sowas beobachtet das Finanzamt auch. Ihr habt eine Mündelsicherheit zu gewährleisten. Das heißt, ihr dürft auch nicht in irgendwelche krassen Future-Wertpapieren investieren für euer Kind und da richtig krasse Hebelzertifikate kaufen, weil und das quasi für euch nutzen, weil man da so einen Steuervorteil hat. Denkt da nicht dran. Ja, manche denken, dass sie das dann machen können, das quasi ausnutzen können für sich auch irgendwie und dann Geld hin und her überweisen. Aber was da wirklich rein überwiesen wird, ist Geld des Kindes und es muss mündelsicher angelegt werden. Also das nochmal rechtlich auch nochmal ganz wichtig. Genau, macht euch Gedanken über die Vor- und Nachteile. Es gibt viele tolle Möglichkeiten, in ein Junior-Depot für sich auszuwählen. Ich packe euch mal hier einen Vergleich auf jeden Fall in die Shownotes. Scalable Capital hat jetzt auch ein Junior-Depot, Trade Republic auch, also die Neo-Broker ziehen hinterher. Früher war es so, dass nur die ganzen Direktbanken oder eben auch meine Sparkasse, Volksbank etc. Junior-Depots angeboten haben, aber mittlerweile gibt es tolle Möglichkeiten. Man muss natürlich das Kind irgendwie identifizieren und beide Elternteile müssen es eröffnen und unterschreiben, das ist ganz wichtig, oder Erziehungsberechtigte ist das richtige Wort, und dann könnt ihr das eröffnen und damit starten. Das könnt ihr natürlich nicht vor der Geburt machen, sondern das kann man erst quasi nach der Geburt einrichten.
Da braucht man ja die Geburtsurkunde.
Genau, wenn man die Geburtsurkunde hat.
Weil wir ja gerade die Nachteile nochmal hatten. Mhm. Ich habe auf Insta, dadurch, dass Instagram weiß, dass ich schwanger bin, bekomme ich jetzt auch ausgespielt, dass ich eben nicht ein Junior-Depot eröffnen soll, sondern eine Police abschließen soll fürs Kind, damit ich da auch eben nicht diesen Nachteil habe mit ab 18 Jahre gehört das Geld beziehungsweise das Depot dem Kind.
Ja.
Und was hat es damit auf sich? Ja. Ist das vielleicht sinnvoller sogar? Was würdest du sagen?
Ja, genau. Also das muss man erstmal erklären, was da von zum Beispiel Invest4Kids als ein Anbieter eben immer wieder angeboten sind wirklich ETF-Rentenversicherungspolicen. Das heißt, ich investiere auch in ETFs, aber innerhalb von der Rentenversicherung. Ich finde, für die Altersvorsorge kann das ganz viel Sinn machen. Wir sprechen ja öfters auf dem Kanal hier drüber, dass das gewisse Vorteile mit sich bringt, wie eine lebenslange Rente, ein paar Steuererleichterungen und Co. Für jetzt wirklich das Ansparen von Geld für Kinder, was man vielleicht für so einen Führerschein oder so brauchen könnte, stelle ich mal ein Fragezeichen dahinter. Denn diese Dinger sind natürlich nicht so flexibel. Einziger Vorteil, den man hat, oder es gibt zwei Vorteile, mit denen eben geworben wird, und zwar, wenn man die Konstellation macht, versicherte Person ist mein Kind, Versicherungsnehmer bin ich, sind quasi zwei Leute in diesem Vertrag drin und als Versicherungsnehmer kann ich kontrollieren, wann ich quasi diesen Vertrag übertrage komplett auf mein Kind oder ob ich es überhaupt irgendwann übertrage. Aber die versicherte Person ist das Kind. Das heißt, indirekt hat sie schon dran teil, ja. Aber als Elternteil, Großeltern etc. kann man das natürlich dann besser kontrollieren und hat eben dieses Thema mit 18 nicht. Und dann gibt es noch einen weiteren Vorteil, ist natürlich das Thema Steuern. Bei einer ETF-Rentenversicherung ist es tatsächlich so, dass wenn ich in der Auszahlungsphase bin, wenn ich im Rentenalter allerdings bin, wenn ich mindestens 12 Jahre angelegt habe, habe ich so ein paar Steuererleichterungen und eben auch diesen thesaurierenden Effekt, weil keine Steuern anfallen, während ich in der Ansparphase bin. Aber ehrlicherweise habe ich das im Depot eben auch, ja, dass ich da mit der Kapitalertragssteuer steuern kann und mit der Nichtveranlagungsbescheinigung für Kinder. Und ich finde dieses Argument immer ein bisschen schwierig, weil in der Regel macht man das ja, um Vermögen aufzubauen und nicht für die Altersvorsorge fürs Kind. Ich glaube, das Kind kann dann hoffentlich selber später Altersvorsorge starten. Wenn man jetzt wirklich für sich selber sagt, ich mache das für die Altersvorsorge für mein Kind, dann ist es schon ein ganz cooles Produkt, weil dann habe ich schon krasse Steuererleichterungen, weil das wird ja dann auch weiterhin über die 18 Jahre hinaus nicht versteuert in der Ansparphase. Und ich habe einen enorm krassen Zinseszinseffekt. Wenn man es aber wirklich so macht für Führerschein oder eben Ausbildung etc., wo ich es dann mit 18 brauche, dann ist dieser Steuereffekt halt nicht da, weil dann gehe ich ja in die Auszahlung. Dann muss ich es genauso wie im Depot auch besteuern. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, kein Argument, wenn man es rein für den Vermögensaufbau macht, wenn man es für die Altersvorsorge macht. Ja, aber ich weiß nicht, ob man schon so früh anfängt, ob man überhaupt die finanziellen Mittel hat, dass man so früh schon für das Kind Altersvorsorge macht und noch andere Sachen. Und was natürlich auch noch ein Thema ist, ist das Thema mit Erben. Dadurch, dass man diese Konstellation hat mit Versicherungsnehmer, versicherte Person, hat man nochmal die Möglichkeit, über diesen Freibeträgen hinaus an das Kind was zu vererben, weil man das über diese Konstellation anders steuern kann. Aber auch auch da weiß ich nicht, ob das wirklich ja auch ein Thema ist, dass man da über 400.000 Euro angespart hat, ob man es wirklich fürs Kind schafft. Also ich glaube, es ist dann eher für privilegiertere Familien, würde ich sagen. Deshalb, ja, finde ich es schade, dass das als besser beworben wird, weil ich finde, es kommt drauf an, was man vorhat. Wenn man Altersvorsorge fürs Kind machen will, würde ich, glaube ich, auch so eine Police-Ehe machen, weil da sind diese Steuervorteile nochmal krasser. Wenn ich es Vermögensaufbau machen möchte, halte ich nicht so viel davon, denn man muss immer auch bedenken, das Ding hat höhere Kosten als bei einem Depot. Warum hat es höhere Kosten? Weil ich den Versicherungsmantel dran habe. Der macht für mich Entnahmeplanung, der macht für mich lebenslange Rente. Aber wenn ich die zwei Sachen gar nicht brauche und es für den Vermögensaufbau mache, warum soll ich dann mehr Geld dafür bezahlen? Also die Logik so ein bisschen hinkt. Einziges Thema ist halt, dass das Kind nicht drauf zugreifen kann ab 18. Aber das kostet einen dann halt viel mehr Geld, als wenn ich einfach mit dem Kind vielleicht spreche und darüber rede. Das heißt, ich finde es interessant in manchen Lebenslagen. Ich glaube, für den Großteil, wie sich ja Eltern das vorstellen, so wie du das auch geschildert hast zum Beispiel, würde ich jetzt nicht zu dir sagen, ja, mach unbedingt eine Versicherungspolice. Weil das ja jetzt nicht irgendwie dein Hauptthema war, sondern du eigentlich Vermögensaufbau machen möchtest und nicht Altersvorsorge fürs Kind. Klar, wäre schön, wenn das Kind es noch weiterführt, aber wenn wir realistisch sind, wird der Großteil gebraucht werden. Dafür spart man es ja an und das ist ja auch nicht so, dass du jeden Monat 500 Euro übrig hast, um das fürs Kind anzusparen. Wir sprechen ja hier über kleinere Summen, würde ich mal behaupten. Und Geldgeschenke, die ein Kind irgendwie mal bekommt oder so.
Eben, auf jeden Fall. Also besser Junior-Depot für Vermögensaufbau und ETF-Rentenversicherung für einen selbst. Damit man eben selbst erstmal an die Rente denkt. Ja. Man sollte immer zuerst selbst an seine eigene Rente denken. Und da würde ich, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, erstmal für das Kind was abzuschließen, was man selbst vielleicht für sich noch gar nicht bedacht hat. Also immer sich selbst erst versichern und dann das Kind. Und wenn man genug übrig hat, ja, dann wäre das vielleicht auch eine Alternative, dass man da schon anfängt.
Ja, kommen wir zum Fazit für diese Podcast-Folge. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, für euer Kind Geld anzusparen, je nachdem, ob es was Kurzfristiges, was Mittelfristiges oder Langfristiges ist. Gibt es verschiedene Anlageprodukte, die ihr euch anschauen könnt. Und diese Anlageprodukte könnt ihr über ein Depot kaufen. Und da ist quasi die Entscheidung bei euch, Junior Depot oder kein Junior Depot, über das eigene Depot machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Thema Junior Depot mal anzuschauen, weil es läuft auf das Kind. Ich kann gewisse Steuerfreibeträge ausnutzen. Aber ich habe natürlich dann auch den Nachteil, dass das mit 18 auf das Kind übergeht. Wenn ich das aber steuern kann, wie du so schön gesagt hast, Kind sollte ja auch nicht komplett von uns gesteuert werden, sondern irgendwann, sage ich mal, mit 18 hoffentlich zu einem selbstständigen Erwachsenen heranwachsen, der auch finanziell mündige Entscheidungen treffen kann, glaube ich, dass es eine ganz tolle Möglichkeit ist. Versicherungspolicen eher für die Altersvorsorge gedacht. Wenn es beim Kind schon ein Thema ist, kann man das machen. Ansonsten würde ich eher auf das Thema Vermögensaufbau übers Depot setzen. Und ja, vielleicht noch so als Tipp, den du ja oft genannt hast, macht euch nicht wahnsinnig mit dem Thema. Wenn ihr es nicht schafft, so viel Geld irgendwie oder regelmäßig fürs Kind Geld zu investieren, ist es überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, ihr macht erstmal was für euch, weil das ist die beste Absicherung fürs Kind, wenn ihr im Alter gut aufgestellt seid, wenn sich das Kind keine Gedanken machen muss, dass ihr in Altersarmut enden könntet oder im Pflegefall irgendwie das Kind dafür aufkommen muss, ist schon viel, viel besser abgesichert, als wenn ihr jetzt Unmengen für euer Kind investiert, aber da gar nicht an euch selber denkt. Also immer euch selbst zuerst, dann das Kind. Damit tut ihr allen was Gutes. Und wenn ihr was übrig habt, dann investiert es. Es ist echt mega, was mit so einem Zinseszinseffekt einfach möglich ist, statt vielleicht das 100. Spielzeug zu kaufen. Und vielleicht kriegt man eben da auch Großeltern, Tanten, Onkels mit an Bord, die sagen, ich möchte auch irgendwie was schenken, wo man dann doch ein bisschen mehr davon hat, als wie gesagt die 20. Toni-Box. Ich sehe nämlich immer diese Toni-Boxen.
Ich finde es auch ganz wichtig, eben auch der Verwandtschaft oder Freundeskreis eine Möglichkeit zu geben fürs Kind, was Sinnvolles zu schenken. Toni-Box einmal dahingestellt, wie sinnvoll das ist, 30 Figuren zu haben. Aber auch alle anderen Marketingmaßnahmen, die greifen ja super im Bereich Instagram oder auch im Offline-Leben, gerade wenn es um Babys geht und Kinderausstattung. Deshalb auch hier hinterfragen, wenn ihr eben solche Versicherungspolicen sieht, Was sind eure finanziellen Ziele für das Kind?
Sehr gut. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da oder gebt uns einen Like oder bewertet den Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet, weil wir schauen uns das jede Woche an und sind immer sehr motiviert, neue Folgen für euch zu erstellen und unsere Expertise mit euch zu teilen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Woche.